sollten so aussehen. Ich wollte gerne etwas erzählen zur Multiplen Sklerose und wie wir das Krankheitsbild erstmal verstehen aus der schulmedizinischen Seite, aber dann eben auch so ein bisschen von der vedischen Seite und dann ein bisschen vorschlagen, wie man da yogatherapeutisch grundsätzlich vorgehen könnte und wie wir das empfehlen in unserem Bereich. Und nach diesem Vortrag, ich wollte euch auch noch ein bisschen was tatsächlich zu wissenschaftlichen Untersuchungen da erzählen, was da so in der Summe rausgekommen ist zur Yoga-Therapie und Multiple Sklerose. Und danach habe ich euch ein Video leider nur mitgebracht von jemandem, der sich da ein bisschen auskennt mit, nicht nur in dem Sinne, dass er behandelt, sondern auch in dem Sinne, dass er das erlebt hat. Und da bringe ich euch ein Video deswegen mit, weil diejenige leider heute nicht persönlich zu uns kommen kann. So habe ich sie vorher befragt ein bisschen und das würde ich euch dann per Video vorspielen. Und wenn wir dann nach den Fragen noch Zeit haben, dann würde ich auch ein kleines bisschen Yoga üben, so wie die Regina. Aber jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also Yoga-Therapie bei Multiple Sklerose, was ist das überhaupt, Multiple Sklerose? Natürlich inzwischen ein bekannter Name. Ne? Multiple Sklerose kennen die meisten wahrscheinlich auch unter dem Begriff MS. Sie wird aber auch Enzephalitis Disseminata genannt. Und sie ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, in der es zu einer entzündlichen Demyelinisierung kommt. Was heißt das? Das heißt, die Nervenendigungen oder die Nervenaxone, die also die Hauptnervenenden umhüllenden Schutzzellen, die verschwinden da, die werden über eine Entzündung erstmal erkrankt und nachher degenerieren sie komplex. Und das sorgt dafür, dass die Nervenleitung deutlich vermindert wird. Und stückchenweise gehen dann eben auch diese Axone, diese Nervenendigungen verloren. Und die ursprünglich entzündeten Stellen, die werden dann verhärtet. So was nennt man dann Gliose. Gliose heißt sozusagen eine innere Narbe, die dann eben hart wird. Und weil die hart wird, daher kommt dieser Begriff von Sklerose. Also man hat mehrere Herde, an denen diese Entzündung stattfindet, in der diese umhüllenden Myelinscheiden erkranken, sich entzünden. Und wenn sie dann untergehen und eine Narbe sich bildet, dann führt das zu so einer harten Stelle, die dann eben auch als Sklerose zu sehen ist. Das sieht man hier zum Beispiel in diesem Bereich. Na, das Ganze geht also einher, nicht nur mit einer Entzündung, ja, wie dieser Name Enzephalitis sagt, also ne, Entzündung des Hirns, ne, sondern eben auch, es kommt zu einem Hirnzellenuntergang und deswegen wird die MS nicht nur zu den entzündlichen Hirnerkrankungen gezählt, sondern auch zu den neurodegenerativen Erkrankungen. Ne? Also man sieht, die Entzündungsaktivität ist im Verlauf, wird dann stückchenweise sogar immer etwas weniger. Und der Aspekt der Neurodegeneration nimmt zu. Und das können wir später auch, wie wir sehen, dann an den Symptomen ein bisschen erkennen. Wie häufig ist sowas wie diese MS? Die ist eigentlich sehr selten. Ne? Ein Promille sozusagen ist eigentlich ja nicht wahnsinnig hoch. Aber das ist immer noch damit eine der häufigsten hirnorganischen Erkrankungen. Und wie man hier auf dieser Weltkugel sieht, ist die Verteilung ist ungleich über die Weltkugel. Also es ist besonders stark hier im Norden sichtbar. Wir sehen sogar in den ganz nördlichen Ländern noch viel stärker. Aber eben sonst auf der Nordhalbkugel im gemäßigten Klima ein bisschen auch hier wieder auf dem südlichen Ende. Typischerweise trifft es Frauen mehr als Männer und eben typischerweise beginnt das in so einem mittleren Lebensalter. Man kann eine familiäre Häufung sehen, aber nicht unbedingt. Also es heißt nicht, dass jemand, der eine MS-erkrankte Person in der Familie hat, dass der deswegen zwangsläufig auch erkrankt. Ja. Deswegen ist die Frage, wenn es jetzt schon die Genetik nicht eindeutig ist, woran liegt es denn eigentlich, dass man so eine Multiple Sklerose bekommt? Und da haben wir leider ein Thema, das wir immer wieder feststellen, wenn wir uns mit Erkrankungen beschäftigen, ist, wir können das schulmedizinisch nicht ganz eindeutig klären, was jetzt die genaue Ursache ist. Da gibt es Hinweise dafür, dass es eine Autoimmunerkrankung ist und dass die T-Lymphozyten, eine bestimmte Art von weißen Blutkörperchen, dabei eine Rolle spielt. Aber eben, warum werden jetzt diese T-Lymphozyten so aktiviert, dass wir eben, dass es sich gegen sich selbst richtet, das können wir gar nicht hundertprozentig sagen. Ne? Da, wie gesagt, wird die Genetik ein bisschen diskutiert, aber ist nicht ganz eindeutig. Ne? Epidemiologische Faktoren gibt es, Umweltfaktoren, also es gibt verschiedenste Faktoren, bei denen man annimmt, dass die eine Rolle spielt. Da kann man jetzt also Stunden diskutieren dazu, wie es dazu kommt. Interessant übrigens auch der Zusammenhang wieder mit Stress, nicht? Also Stress jetzt einerseits eben im Sinne von unterschiedlicher Sonnenbestrahlung, aber eben Stress auch wirklich im Sinne von dem, wie wir es eben als psychisches Thema definieren. Ja? Ja, und wann immer man eben davon ausgehen kann, dass es nicht nur eine Ursache gibt für so ein Krankheitsgeschehen, sondern eben viele, dann geht man von so einem komplexen Zusammenwirken aus. Ne? Das ist hier so ein bisschen dargestellt mit dieser Wolke von unterschiedlichen Faktoren, die mit unterschiedlicher Durchschlagkraft eben im Einzelfall dann dazu führt, dass dann die Multiple Sklerose ausbrechen kann. Wie sieht die dann aus? Naja, so pathologisch, also wenn man die Krankheit ansieht, das hatte ich schon gesagt, dann haben wir diese Entmarkungsherde. Hier haben wir so ein Bild von so einem Nervenendigung. Hier sieht man den Zellkörper, da sieht man diese Nervenendigung. Ne, und man sieht, diese Nervenendigung ist normalerweise so umhüllt, wie so ein Pfannkuchen, der sich um eine Stange rollt sozusagen, und das sind diese sogenannten Myelinscheiden, und die entzünden sich, und wenn die eben sich entzünden, dann werden sie auf die Dauer verloren gehen, und dann ist diese Markscheide sozusagen fehlt hier nicht, dann ist das Axon sozusagen nackt, und an der Stelle von diesen Markscheiden bildet sich dann eben diese Glia, das Narbengewebe, das dann eben verhärtet. Also diese Axone bleiben schon da, aber dadurch, dass die eben hier nicht mehr so umhüllt sind, ist die Fortleitung der Informationen gestört. Und hier sieht man dann eben wirklich, wie die dann im Kernspinn zu sehen sind. Da sieht man lauter so kleine Herde. Die sind besonders gerne hier um diese Liquorräume, diese Gebiete, in denen das Hirn Flüssigkeit hat, besonders gerne auch hier in der sogenannten weißen Substanz, da wo eben diese langen Axone dann auch durchgehen. Wie äußert sich das symptomatisch? Ganz häufig beginnt das total fulminant. Ja, also es kann, muss nicht, aber es kann sehr fulminant beginnen mit einer sogenannten Neuritis Navi Optici, also einer Sehnerventzündung. Die kann wirklich so sein, dass es innerhalb kürzester Zeit zu einer Blindheit kommt oder zumindest zu Gesichtsfeldausfällen. Das kann sich wirklich innerhalb von ein paar Stunden so entwickeln und führt natürlich, wenn sowas das erste Mal auftritt, zu einer sehr, sehr großen Aufregung, denn auf einmal so plötzlich mit einem Auge zu erblinden oder einen Teil nicht mehr so richtig sehen zu können, ist ein ganz schöner Schrecken. Und typischerweise geht man dann zum Notarzt und der Notarzt guckt rein in das Auge, dann hat er einen Blick wie hier, ne? Guckt, ob da irgendwie was nicht stimmt, und der sieht aber auch nichts, ne? Das sieht völlig normal aus. Warum? Weil diese Entzündung eben nicht hier im Inneren des Auges sich stattfindet, sondern hier eben im Nerv dahinter, und das kann man eben von draußen gar nicht sehen. Deswegen heißt es hier so gemein, Patient und Arzt sehen nichts, weil der Augenhintergrund normal aussieht. Es kann auch sein, dass eben die Augenmuskeln nicht mehr normal ziehen und dann Doppelbilder entstehen, wenn man wieder was sieht. Ganz typisch diese fulminanten frühen Zeichen, die auch nicht bei jedem auftreten müssen, aber häufig auftreten, die bilden sich typischerweise wieder zurück, und der Mensch kann hinterher wieder normal sehen. Aber eben, wer sowas mal erlebt hat oder jemanden kennt, der das erlebt hat, das ist immer so ein sehr eindrücklicher Anfang. Und vielfach wird das dann noch gar nicht ganz klar, dass es jetzt sich wirklich um eine Multiple Sklerose handelt. Im Laufe der Zeit wird die Erkrankung mehr und bildet dann immer mehr typische Symptome, wenn die Erkrankung voll ausgedrückt ist. Das geht vielfach mit einer spastischen Lähmung einher. Spastisch heißt, der Muskeltonus ist höher. Das heißt, derjenige kann nicht mehr die Muskeln gut entspannen. Und das können je nachdem, welche Gebiete jetzt betroffen sind, kann es sein, dass also nur ein Arm oder ein Bein betroffen ist. Das nennt man dann Monoparese. Ja, es kann aber auch eine ganze Seite oder beide Beine oder auch alle vier Extremitäten betroffen sein. Und ganz typisch ist dabei, dass das ganze System eben in einer großen Anspannung ist. Und wenn man irgendwie versucht, einen Reflex auszulösen, dann ist der nicht nur da, sondern gleich übermäßig da. Nun, neben dieser erhöhten Spannung der Muskulatur, die man eben dann spastische Lähmung nennt, kann es auch zu Störungen des Kleinhirns, des Cerebellums kommen, die dazu führen, dass die Leute laufen wie so Seeleute mit ein bisschen breitem Gangbild und schwankendem Gangbild, dass sie zittern, wir nennen das Intentionstremor, das heißt ein Zittern insbesondere dann, wenn eben man eine Bewegung initiieren möchte. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel irgendwie ein Glas holen möchte, dann fängt in dem Moment, in dem ich eben zum Greifen mich bewege, da fängt das Zittern an. Die Störung ist nicht unbedingt immer nur bei den motorischen Nerven, sondern kann auch sensibel sein. Es kann also sein, dass man irgendwelche Empfindungen verändert hat. Also es kann sein, dass man weniger spürt, das Ganze ein bisschen taub ist oder auch der Schmerz nicht so wahrgenommen wird, die Temperatur nicht so wahrgenommen wird. Also man kann sich eher mal verbrennen, weil man es eben nicht so sauber wahrnehmen kann. Die Verletzungsgefahr vergrößert sich durch diese Sensibilitätsstörung, ne? Oder natürlich auch die Sturzgefahr, nicht? Auch die Stellungswahrnehmung ist nicht mehr ganz so gut. Dadurch, dass der Sehnerv weitergereizt ist, kann es auch dazu kommen, dass man einen sogenannten Nystagmus hat. Das ist so ein Hin- und Herklappen von den Augen, wenn die sozusagen immer wieder so ein bisschen sich schlagartig auf die Seite drehen. Wir kennen das auch, wenn jemand beim Zug nach draußen guckt, nicht? Dann hat jeder bestimmt schon mal beobachtet, dass dann die Augen auch so anfangen, so ein bisschen zu flackern. Ne? Da ist es physiologisch, in diesem Fall ist es pathologisch, das heißt ein Teil der multiplen Sklerose. Das Ganze betrifft auch das vegetative Nervensystem. Es kann sein, dass es zu Störungen kommt beim Wasserlassen. Ja, sowohl, dass die Blase nicht im richtigen Moment dann eben loslassen kann, kann aber auch sein, dass eben der Urin nicht mehr so ganz zu kontrollieren ist. Genauso auch der Stuhl, auch die Sexualfunktion kann gestört sein. Und das Ganze wird gerne begleitet mit so einer Erschöpfbarkeit. Ja, die Leute sind, ne, das ist anstrengend, ja, dieser Krankheit. Ne, deswegen kommt eine Fatigue. Wir nennen das eine sekundäre Fatigue, ist eine Fatigue, die dann auftritt, wenn sie erklärbar ist durch eine andere Erkrankung. Ne. Gesichtsmuskeln, ne, können genauso wie die peripheren Muskeln gelähmt sein. Das kann auch zu Störungen von Sprechen und der Sprache führen, auch Sprachverständnis, aber auch die Art und Weise, in der man spricht. Also vielfach erkennt man Leute, die eine fortgeschrittene Multiple Sklerose hat, auch daran, wie sie sprechen, wie sie Dinge aussprechen, wie sie Dinge intonieren. Das wird relativ so ein bisschen staccato-mäßig vielfach, wenn die Krankheit weit fortgeschritten ist und dieses Gebiet betroffen ist. Also es ist längst nicht bei allen Patienten alles hier vorliegend, was ich habe. Auch die Psyche bleibt vielfach nicht unberührt. Ne? Eine Dysphorie, also eine eher gedrückte Stimmung, depressive Verstimmung, das ist natürlich in Anbetracht auch der Prognose von der Erkrankung gar nicht so unverständlich. Wie verläuft es eben meist schubweise, so wie ich das gesagt habe, häufig eben so ein ganz plötzlicher Anfang mit Symptomen. Manche haben auch am Anfang nicht diese Blindheit oder diese Neuritis Navi Optici, sondern haben vielleicht auch einfach irgendwie eine plötzliche Lähmung oder eine plötzliche Empfindungsstörung oder sowas. Und vielfach bildet sich das am Anfang dann wieder ganz hübsch zurück und es ist wieder alles normal. Und nach irgendeinem anderen Moment kann es sein, dass das dann eben wiederkommt. Und so ähnlich wie dieses Schaubild, das ihr zeigt, kann es am Anfang sein, dass eben die Remission wieder vollständig ist. Aber auf die Dauer ist es eigentlich typischer, dass wenn man so einen Schub hat, dass es sich eben nicht wieder vollständig zurückbildet. Und dann eben sich auf dieses nicht vollständig zurückgebildete Symptomatik sozusagen wieder eine Verschlechterung hervorgibt, sodass wir auf die Dauer sozusagen ein immer mehr sich verschlechterndes Gesamtbefinden im Grunde entwickeln. Und es gibt es auch manchmal, dass eben in diesen Intervallen es so schleichend schlechter wird. Ja, also wir haben so einen Schub, aber dazwischen wird es auch immer noch mal stückchenweise wieder schlechter. Manchmal gibt es auch so eine progrediente Form. Und es gibt es eben manchmal, so wie das hier eigentlich in der Mitte dargestellt ist, einen ursprünglich schubförmigen Verlauf, der dann stückchenweise immer stärker progredient wird. Also Das Ganze ist vielfach ein Verlauf, der über viele Jahrzehnte geht und eben stückchenweise die Leistungsfähigkeit weniger wird und eben tatsächlich nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern auch die Lebenserwartung. Allerdings nur bei der unbehandelten MS. Ist die MS behandelt, dann kann man das auch wiederum nicht mehr so deutlich sehen. Ne? Jetzt ist in den letzten Jahrzehnten hat sich die Diagnostik natürlich total verändert. Wir haben eine viel, viel bessere Bildgebung und haben auch andere Techniken, die ich gleich zeigen werde, mit denen man die MS darstellen kann. Und wir sehen, dass viel mehr Menschen MS haben, als wir das früher gedacht haben. Und weil wir es jetzt viel, viel leichter diagnostizieren können und leichter auf den Bildern sehen können, sehen wir, dass nicht alle Menschen so einen ganz schrecklichen Verlauf haben, sondern dass es viel mehr gutartige Verläufe gibt, bei denen wahrscheinlich früher einfach niemand gedacht hätte, dass die überhaupt eine MS hätten, bevor wir das mit diesen diagnostischen Methoden jetzt so sicher diagnostizieren können. Wie diagnostiziert man es heute? Naja, über die Symptome natürlich, die relativ typisch sind, na, allerdings eben auch sehr unterschiedlich ausgeprägt, wie schon gesagt. Ne? Man kann dann gucken, was macht das Hirnwasser, der liegt vor. Da gibt es ein paar verschiedene Parameter, die sehr typisch sind. Man kann gucken, wie reagiert das Hirn beim Auslösen von bestimmten Reizen. Ihr seht hier diese visuell evozierten Potenziale, also werden bestimmte Bilder projiziert. Der Patient sieht das und dann wird abgeleitet, wann erkennt das Nervensystem das, und während das eben normalerweise so einen klaren Impuls gibt, sieht man hier bei der multiplen Sklerose, kommt das A ein bisschen später und zum anderen eben nicht ganz so eindeutig. Das ist ein ganz typisches Zeichen. Und eben im Kernspin diese Entnervungshärte, aber die gibt es auch bei ein paar anderen Erkrankungen. Das ist nicht ganz so eindeutig, wie man das immer sich so vorstellt. Jetzt haben wir die Krankheit uns ein bisschen angeguckt aus der Sicht der Schulmedizin. Man kann natürlich so eine Erkrankung auch anders betrachten. Aber das tun wir gleich. Eine Sache wollte ich noch betrachten, nämlich die Therapie. Was machen wir denn aus der modernen medizinischen Seite? Was empfiehlt die Schulmedizin bei Multiple Sklerose? Und das ist, wie ihr seht, hier so ein bisschen ein phasenabhängiges Vorgehen. Wenn dann so ein akuter Schub ist, wie ich das jetzt erzählt habe, mit plötzlichem Erblinden oder sowas, dann wird typischerweise viel Cortison gegeben, wirklich sehr, sehr viel. Das hätten wir uns früher gar nicht so vorstellen können, so viel Cortison überhaupt zu geben. Und das wird dann aber auch wieder beendet. Zum anderen gibt es eben eine Basistherapie, in der man versucht zu verhindern, dass das Immunsystem nochmal so aktiv ist und sich gegen sich selbst richtet. Da gibt es die verschiedensten Substanzen. Ich habe die jetzt einfach mal hierher geschrieben. Also Ziel dieser Basistherapie ist, dass das Immunsystem sich nicht gegen sich selbst wendet. Und dann gibt es natürlich eine symptomatische Therapie, in der man versucht, das, was jetzt in Einzelfällen ausgefallen ist oder was störend ist, eben zu beeinflussen. Und dann natürlich jede Menge Allgemeinmaßnahmen mit Sporttherapie, Krankengymnastik, Ernährungstherapie selbst. Also da gibt es ganz viel, was man versucht zu machen, um das Leben mit der MS zu erleichtern. Wie gesagt, nicht nur die Schulmedizin kann sich mit der Multiple Sklerose beschäftigen, sondern die Multiple Sklerose kann natürlich auch aus der Sicht von anderen Medizinsystemen betrachtet werden. Und so, wie Sriram heute schon gesagt hatte, das Medizinsystem, das dem Yoga am nächsten steht, weil es eben auch einfach die gleichen philosophischen Hintergründe hat, die gleiche Sprache spricht, aus der gleichen Kultur kommt und gerade zu der Zeit des klassischen Yoga eben einfach das medizinisch relevante System war. Deswegen lohnt es sich immer auch aus unserer Sicht, den Ayurveda mit zu betrachten. Der versteht gar nicht die Multiple Sklerose jetzt als eine Erkrankung, in der das Immunsystem sich gegen sich selbst richtet, sondern im Gegenteil, der Ayurveda würde denken, diese ganze Entzündlichkeit kommt durch eine Stoffwechselstörung, also eine Störung der Agnis, der Stoffwechselfeuer. Wir hatten heute viel gehört von Agni und Soma, nicht? Wir denken, dass diese Stoffwechselfeuer, das Hauptverdauungsfeuer, aber auch die kleineren Verdauungsfeuer unvollständig brennen, zickelig brennen und dadurch sozusagen rußen. Und dieses Rußen führt zu dieser Herstellung von Amern, die auch das Sriram heute schon angesprochen hatte, also das unvollständig verdaute, nicht fertig runtergebrannte, nicht sauber runtergebrannte, diesen Schlackenstoffen. Und diese Schlackenstoffe, die wiederum verstopfen jetzt funktionelle Systeme, insbesondere die, die Prana tragen. Ja, und wir haben uns heute schon über die verschiedenen Richtungen von Prana unterhalten. Nicht? Also die Kanälchen, die Prana tragen, und zwar insbesondere die Prana in Madhya tragen. Nämlich Madhya ist das Mark, das Nervenmark. Nicht? Und wir hatten heute Morgen schon gehört, dass Pranavayu eben insbesondere auch einen Bezug hat zum zentralen Nervensystem, zu den Sinnesorganen und zur Kraft, der allgemeinen Kraft. Und durch diese Verstopfung von den Kanälchen, die eben diese Dinge tragen, dieses Mark und den Prana, führt es eben zu einer Fehlernährung in diesem Bereich und damit zu einer Reizung des Immunsystems, sodass das dann eben wiederum die eigenen Zellen angreift. Wir halten das im Grunde dementsprechend nicht primär für eine Störung, in der wir das Immunsystem unterdrücken müssten im Ayurveda, sondern wir würden denken, wir müssen den Stoffwechsel vervollständigen und das Immunsystem stärken dafür, dass eben das, diese erkrankten Systeme sich eben wieder erholen kann. Ne? Dass ich euch hier eine Zunge zumute, hat damit zu tun, dass wir denken, ne, wenn das hier so ein bisschen so belegt ist wie hier oder eben sich so ein Rand bildet wieder, das sind so typische Zeichen, die man eben erkennen kann bei Menschen, die eben ein Schlackenthema haben. Natürlich betrachten wir die Multiple Sklerose nicht nur aus der Sicht des Ayurveda und aus der Sicht der Schulmedizin, sondern gerade mit unserem yogatherapeutischen Potenzial betrachten wir die Dinge auch aus den klassisch-yogischen Konzepten. Auch das wurde ja schon schön angesprochen, gerade heute Vormittag, nämlich, naja, auch heute Nachmittag, ne, mit den Chakras zum Beispiel. Ne, welche Chakra, im Bereich von welchen Chakren könnte man denn diese Störung jetzt vor allem mal ansetzen und das natürlich da die Erkrankung im Grunde alle Systeme betrifft, sind auch alle Chakra in ihrer Funktion mit einbegriffen, aber natürlich schwerpunktmäßig die beiden, die eben im Kopfbereich sitzen und eben umfassendere Wirkungen haben, wie eben das Ajna-Chakra und Sahasrara-Chakra. Ne, die Vajus waren heute besprochen, ne? Prana-Vayu und Vijnana-Vayu sind insbesondere betroffen dabei und das könnten wir natürlich auch dann als Teil unseres yoga-therapeutischen Ansatzes machen. Und wenn wir die Koshas betrachten, nicht die Lehre der Koshas war heute jetzt noch nicht so besonders im Gespräch, aber ist aus meiner Sicht auch ein ganz, ganz wesentliches Konzept, das wir aus den Upanishaden übernehmen können und eben in unsere Therapie mit einbeziehen können. Und hier sind verschiedenste Ebenen, nämlich insbesondere die Na, Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha betreten. Nicht so, dass eben die anderen nicht, aber eben diese schwerpunktmäßig betroffen. Gut, jetzt haben wir eine Analyse gemacht. Was ist die MS? Aus was für einem System? Jetzt gucken wir weiter. Wie könnten wir denn jetzt yogatherapeutisch das Ganze, was wir jetzt erfahren haben, umsetzen zu einer praktischen Yogatherapie? Zunächst mal würden wir natürlich eine Diagnose stellen wollen, ne? Eine Therapie setzt immer erstmal eine Diagnose voraus. Also würden wir zuallererst Diagnose stellen. Auch das war heute Morgen schon beispielsweise die Rede davon, ne? Wir müssten erstmal gucken, was ist denn überhaupt vorliegend. Und das können wir eben aus verschiedenen Richtungen machen. Das können wir schulmedizinisch machen, wie ich es heute erzählt habe. Ayurvedisch können wir es betrachten. Die yogischen Konzepte sollten wir betrachten. Und aus dieser Logik der verschiedenen Diagnostiken, ne, und natürlich der in dieser Diagnose jeweils feststehenden auch Logik der Verursachung. Ne? Ist es jetzt das Immunsystem, das uns erkrankt, oder ist es eben ein Prana, das erkrankt ist, oder was ist es denn jetzt? Daraus definieren wir letztendlich wiederum die Therapieziele. Ja? Also wir könnten zum Beispiel sagen, wir wollen stabilisieren, wir wollen das Leben rhythmisieren, Agni stärken, Ama verdauen, Doshas ausgleichen. Ne? Prana-Fluss natürlich stärken, das war ja sehr schön heute rausgearbeitet. Ne? Maja, Mamsa, Ojas, also die verschiedenen Gewebe, die insbesondere betroffen sind durch die Erkrankung, stärken. Ne? Den Geist stärken und stabilisieren, denn der Geist ist wiederum natürlich die Basis von dem Körperlichen. Ne? So könnten wir zum Beispiel die Therapieziele definieren. Wir könnten sie aus der Sicht der Schulmedizin natürlich auch definieren, indem wir sagen, die Beweglichkeit erhalten, die Muskelspannung senken, ne, das ne, defekieren wiederum fördern. Ne, also je nachdem, aus welchem System wir gucken, können wir verschiedene Therapieziele definieren. Und dann sollten wir als Drittes, bevor wir jetzt gleich begeistert loslegen mit der Yoga-Therapie, nochmal gucken, ist das überhaupt, sind das Ziele, die wir mit Yoga-Therapie überhaupt erreichen können? Ne, oder liegen hier vielleicht Kontraindikationen vor? Ja, ne, und dann natürlich auch, sollten wir den Yoga therapeutisch alleine einsetzen oder eben komplementär zu einem anderen Medizinsystem oder zu anderen Verfahren? Das ist ja durchaus möglich. Der Yoga ist ja ungeheuer flexibel und lässt sich vielseitig einsetzen, sowohl als Haupt- oder alleiniges Therapiesystem als auch als komplementäres Verfahren. Ne, und dann ist natürlich auch die Frage, die im Grunde, die ich vorhin auch schon an die Regina gestellt haben, ne, macht man das jetzt in einem Einzelsetting oder in einem Gruppensetting? Das sind auch Überlegungen, die wir haben sollten, bevor wir uns dann an die therapeutische Auswahl der yogischen Methoden machen. Auswahl der yogischen Methoden heißt aus meiner Sicht immer zunächst mal auf der Matte natürlich, was wir üben wollen, konkret im Yoga mit unseren verschiedenen yogischen Techniken, die wir klassisch haben. Nicht, aber auch, was können wir davon in den Alltag tragen? Ne? Wo übt man Yoga nicht nur auf der Matte, sondern wo übt man Yoga immer wieder mit praktischen Beispielen im Alltag? Ne? Wenn wir das jetzt mal angucken, was wäre das denn in diesem Fall? Nicht, dann würden wir sagen, auf der Matte könnte man eigentlich insgesamt sagen, dass der Yoga als Ganzes mit Asanas und Pranayama und nicht einem einer ausgeglichenen Yoga-Praxis, die wäre dazu geeignet, eigentlich die Ziele zu erfüllen, die wir jetzt vorhin definiert haben. Und da sollten wir vielleicht vor allem mal überlegen, nicht nur, welches Asana ist jetzt das beste Asana allgemein für MS-Patienten, das kann man natürlich so überhaupt nicht sagen. Ihr habt ja gesehen, die MS ist einfach total unterschiedlich und wir können gerade in einem Stadium ohne Symptome sein, wir können in einem Stadium sein mit Symptomen und die Symptome wiederum können unterschiedlichste Ausnahmen haben. Dementsprechend gibt es nicht die 10 besten Asanas für MS oder die 10 besten Atemübungen, sondern wir sollten individuell eben innerhalb der für den Patienten machbaren Grenzen arbeiten, diese Grenzen anerkennen und zu versuchen, sie eben auszuweiten. Auch das kam ja heute Morgen schon ein bisschen ins Gespräch, ne, dass wir versuchen auszuweiten und ne, nicht sozusagen über Grenzen hinausgehen, sondern sie stückchenweise ausweiten. Ne. Wir arbeiten also nicht nur jetzt an der Beweglichkeit, sondern an Kraftentwicklung, Koordination, das sind eigentlich so unsere Hauptgebiete, die uns wichtig sind. Wir würden mit den Übungen eben auf Agni eingehen, also das Verdauungsfeuer oder die Verdauungsfeuer fördern, überaktivieren die Übungen, über Atmen, über Kriyas, über Asanas, die eben ne, das Sonnenprinzip letztendlich stärken. Ja, wir können nachspüren, langsam weich werden lassen, eben da kommt dieses Soma-Prinzip mit rein, über Mantras, Meditation, Visualisation aus unserer Sicht ganz wichtige Methoden, um auch bei einer körperlichen Einschränkung eben in der yogischen Übung zu bleiben. Im Alltag sind natürlich auch yogische Aspekte ganz, ganz wichtig. Ne? Yama, Niyama sowieso, nicht Ahimsa gegen uns selbst, Satya, ne, den Dingen in die Augen gucken, klar bleiben, bei sich bleiben, nicht alle yogischen Prinzipien versuchen, wirklich möglichst weit in den Alltag zu tragen, hilft ganz stark, mit einer Erkrankung umzugehen wie der MS. Ne? Auch sonst kann man eben im Verhalten, auch im Alltag viel arbeiten. Die Gehmeditation kann man durchaus nicht nur auf der Matte machen oder sollte man nicht nur auf der Matte machen, sondern man sollte im Alltag meditieren, insbesondere dann, wenn die Beine nicht unbedingt immer so wollen wie man selbst und wenn das mit dem Gehen ein bisschen mühsam ist, ist es ausgesprochen hilfreich, damit meditativ umzugehen, mit inneren Bildern zu arbeiten. Ne? Auch Ernährung, Gedankenspiele sind wichtige Konzepte der Yoga-Therapie aus meiner Sicht. Haben wir uns entschieden für ein Vorgehen, dann sollten wir das nicht dem Patienten einfach überstülpen, sondern das wird erarbeitet mit dem Patienten und konkret geübt. Ja. Und wir würden es natürlich auch dokumentieren, dafür, dass der Patient dann eine Möglichkeit hat, das mitzunehmen als Gedächtnisstütze. Auch für uns ist es eine gute Gedächtnisstütze und eine gute, guter Nachweis im Nachhinein, um das, was wir gedacht haben und was wir geplant haben, was wir dann bei einem weiteren Setting in der Yogatherapie eben wieder hervorsehen können und gucken können, wie ist es denn gelaufen und was ließ sich umsetzen, was ließ sich wie umsetzen über die Zeit. Da gucken wir an, was weiß man aus Studien dazu, was bringt denn jetzt Yoga-Therapie bei MS? Ja, ne? Wie weit sind denn da Studien? Und wir sehen, Studien haben sich auch da, das unterstützt ein bisschen das, was der Raphael Musser heute erzählt hat. Die Studien haben sich ganz stark entwickelt, schon vor 25 Jahren, als wir ein erstes Buch über Yoga-Therapie geschrieben haben. Da gab es Studien zu psychologischen und neurologischen Erkrankungen und Störungen, aber die Dichte an Studien wirklich massiv verbessert. Ja. Dementsprechend die ich jetzt hier vorstelle, sind fast alle aus den letzten 20 Jahren, sogar zum Teil nur aus den letzten 10. Ja. Man kann also nachweisen, schon eben in alten Studien, ne, dass vor allem mal diese Fatigue, diese Erschöpfung nach 6 Monaten eben im Vergleich zu einer vergleichbaren Kontrollgruppe eben deutlich sich vermindert. Ne. Die Spastizität wurde eigentlich nicht wirklich vermindert, auch trotz der Yoga-Therapie, aber eine Verbesserung fand man in einer anderen Studie bei der selektiven Aufmerksamkeitsleistung. Also die Patienten konnten sich besser fokussieren und konnten besser bei sich bleiben. Inzwischen gibt es auch Reviews, also größere Studienverbindungen. Ihr seht, 670 Teilnehmer ist jetzt keine ganz kleine Studie mehr, sondern ein Zusammenfassen von vielen Studien, die da hilfreich sind. Und da konnte man sehen, die Fatigue auf jeden Fall wieder hat sich vermindert, aber auch die Stimmung, also die emotionale Befindlichkeit war deutlich verbessert. Ne? Auch da wieder, die anderen Symptome waren nicht eindeutig verändert. Das wurde in einer neueren Studie von 2016 dann ein bisschen anders gesehen. Die zeigten, dass nicht nur die Fatigue sich änderte, sondern auch der Schmerz. Und verschiedene körperliche und mentale Funktionen sich verbesserten, die insbesondere im Alltag eine Rolle spielen. Ne, auch da wieder, Patient fühlt sich energetisch besser. Ja. Und dann hat eine Studie aus dem Jahr 2021, also schon aus dem letzten Jahr, eine interessante Unterscheidung gemacht. Die hat nämlich geguckt, was ist klinisch und was ist statistisch. Dann sieht man, dass die klinische Verbesserung deutlich stärker war als die statistische. Also die klinische Verbesserung der Faktoren der Lebensqualität und der Symptome waren deutlich auffälliger, also was die Patienten selbst berichtet haben, als das, was sich dann statistisch eben errechnen lässt. Ja. Ein anderer Review gab es nochmal im Jahr 2019 und zeigte, dass eben manche biologischen Marker der MS sich doch verbessern, ne? Gedächtnisstörungen sich vermindern, psychische Faktoren sich verbessern, ne? Die Ängstlichkeit nimmt ab, Depression nimmt ab, der Stress dazu nimmt ab und die jeweils dazu gehörigen Biomarker, ne? Also wie zum Beispiel das Cortison und eben ähnliche Stressmarker, Adrenalin, sowas, Adrenalinabbauprodukte. Und die letzte Studie, die ich noch zitieren möchte, sagt eben, auch ne, aus dem Jahr 2020, dass wenn man vergleicht die Ergebnisse von Yoga und Bewegungstherapie gegenüber der üblichen MS-Behandlung, dann sieht man, dass die Patienten, die einfach beides genossen, also Yoga oder Bewegungstherapie plus der üblichen MS-Behandlung, dann haben sie insgesamt auf fast allen Parametern bessere Werte als die, die eben nur und ausschließlich die Standardtherapie bekommen. Auch das nochmal ein Hinweis dafür, dass es durchaus zu bedenken ist, ob man nicht statt eines Entweder-Oder nicht vielleicht ein gemeinsames Vorgehen von unterschiedlichen Medizinverfahren anstrebt. Fassen wir zusammen, was ich jetzt erzählt habe, dann sehen wir, die MS ist eine chronisch neurodegenerative Erkrankung, die in Schuben verläuft, ne, und eben vielfach zu dieser spastischen Parese der Extremitäten führt, manchmal eben auch zur vegetativen Dysfunktion und zu eben psychischen und mentalen Beschwerden. Und die Krankheit kann man eben wie jede andere Krankheit auch aus ganz verschiedenen Medizinsystemen und mit unterschiedlichen sozusagen Messlatten beurteilen oder nach unterschiedlichen Kriterien versuchen zu verstehen. Und jedes dieser Systeme hat einen Fokus auf etwas, was das andere System wiederum nicht so gut abbildet. Und das ist natürlich das Schöne und der Reiz daran, dass wir heute leben und dass wir verschiedene Systeme haben, die wir parallel und nebeneinander angucken können, wie unterschiedliche Klaviaturen. In der Yoga-Therapie machen wir was? Wir betrachten, was ist die Ursache, was sind die Störungen und dann setzen wir die therapeutischen Ziele fest. Wir analysieren, ob wir das überhaupt mit dem Yoga behandeln können und wenn, dann wie. Und im Yoga setzen wir typischerweise alle Aspekte des Yoga ein. Das ist mir immer wieder sehr wichtig, weil ich so häufig gefragt werde, ob die yoga-therapeutische Ausbildung dann so eine Art Kochrezept beinhaltet, dass man zu jeder Krankheit eben die besten Asanas kennenlernt. Und da ist eben weit gefehlt. Nicht der Yoga ist ein vollständiges System. Und wenn wir yoga-therapeutisch arbeiten, dann können wir natürlich auch alle Glieder des Yoga und eben die philosophischen Hintergründe alle therapeutisch mit integrieren. Und das sollten wir auch tun. Ja. Na, wie es dann konkret umgesetzt wird, ist individuell in Abhängigkeit vom Patienten und seiner Diagnose, seinen Fähigkeiten, seiner Akzeptanz, seiner Möglichkeiten wird es adaptiert oder angepasst. Nichts einem Patienten aufoktroyiert. Auch das immer wieder ganz, ganz wichtig. Ne? Nicht wie die Yoga-Therapie findet nicht nur im Kopf statt von dem Yoga-Therapeuten, sondern eben es muss so sein, dass der Patient das annehmen kann und damit arbeiten kann. Ja. Wichtig auch, wie gesagt, die Dokumentation und das gemeinsame Erarbeiten. Ne? Und wir sehen, es gibt Studien durchaus, die die Wirksamkeit der Yoga-Therapie bei der MS untersuchen, auch bestätigen, allerdings nicht in als Allheilmittel dabei definieren. Ja, und damit bin ich schon am Ende von meinem Vortrag. Geh mal aus der gemeinsamen Bildschirmnutzung heraus und würde vielleicht, wenn es jetzt nicht ganz dringend gleich Fragen gibt, dann vielleicht wirklich gleich das Interview direkt hinten ansetzen. Ist das in Ordnung? Dann gucke ich mal, ob ich meinen zweiten Bildschirm teilen kann. Ist mein Bildschirm zu sehen mit einem etwas verzogenen Gesicht von mir?
Ja, ja.
Sehr schön. Also dann werde ich jetzt mal auf Starten drücken und ich stelle euch dann Norma vor.
Leider noch ohne Ton.
Jetzt besser?
Nein.
Es ist gut.
Ihr seht den Ton nicht. Mhm. Dann gehe ich da noch mal raus und dann ist es vielleicht tatsächlich.
Ja.
Weil bei mir sind alle Lautsprecher an.
Könnte sein, Hedwig, dass du
bei erweitert.
Ja, genau. Den Ton, den Computer
Audio. Bei erweitert, da gibt es eine extra Funktion Video teilen, beim erweiterten Teilen.
Okay, jetzt muss ich mal eben gucken, Bildschirm freigehen. Dann gehe ich hier nochmal raus. Moment. So, erweitert.
Und dann gibt es dort Video teilen.
Bei mir steht nur
ganz oben in der Leiste, über den einzelnen Kacheln, Basic, Erweitern, Dateien.
Was? Bildschirm freigeben jetzt erstmal, ja?
Nee. Okay,
gleich auf der rechten Seite, oder wie? Erweiterte Freigabeoption, ist das, was ihr meint?
Ja, guck mal.
Wenn du unten auf Bildschirm freigeben geklickt hast, dann geht ein weißes Fenster auf und in diesem weißen Fenster gibt es oben Basic, Erweitert und Dateien. Da gehst du auf Erweitert und hast dann die Option, Video zu teilen und dann wird auch der Ton mit übertragen.
Na, dann hoffen wir mal, dass das jetzt klappt. Dann muss ich noch mal kurz neu suchen, weil ich hatte das nämlich schon alles aufgemacht. Dann muss ich es bloß noch mal neu aufmachen. Gut. Okay. Könnt ihr das jetzt sehen? Ja?
Ja.
Interviewen darf. Ist das so erkennbar,
wenn du mich zur Verfügung stehst, dass wir das heute bei der Yoga-Therapie-Konferenz auch vorspielen dürfen? Wir sind sehr traurig, dass du nicht direkt da sein kannst, aber dass du so einen Gruß gibst, ist toll. Wir wollten nämlich dich als sozusagen jemand, der die Sache auch von innen kennt, einfach nochmal befragen, wie hat das bei dir mit der MS angefangen und wie ist der Verlauf gewesen? Kannst du ein bisschen dazu erzählen?
Ja, also ich kann mich noch sehr genau an das Datum erinnern, wann ich die ersten Symptome hatte. Das war nämlich Silvester 2004, wo der Tsunami über die Erdkugel raste. Und wir im Fernsehen immer die Nachrichten gehört haben von den furchtbaren, ja, auch Unglücks, ne? Und es fing an mit, wir waren also Silvester unterwegs mit Freunden und waren wandern und so. Und es fing abends an mit Kribbeln in Füßen, ne? Silvesternacht. Hm. Und es zog sich dann hoch, so in beiden Beinen, links bis ins Gesäß rein und rechts bis zum Knie. Und es war Kribbeln und eine Empfindungsstörung. Nicht äußerlich, sondern innerlich. Ne? Ja, und.
Aber beim Laufen hat es dich erstmal nicht gestört.
Überhaupt gar nicht, ne? Mhm. Gar nicht. Ne? Es waren also wirklich nur die Empfindungsstörungen. Ne? Ja, und dann folgte halt eine Diagnostik und dann habe ich im Januar MRT gehabt und eine Lumbalpunktion und Ende Januar dann eben die Diagnose, ein möglicherweise in ersten Schub in der MS, aber vielleicht auch nur ein einmaliges Ereignis. Das war ja dann immer noch die Hoffnung. Und dann folgte dann eben so der Weg mit halbjährlich MRT-Befunde und dann die Aufklärung, wie soll jetzt nun meine Behandlung aussehen. Und ja.
Und wie sollte die aussehen, die Behandlung?
Und also ich habe mir dann einen Neurologen, also ich hatte das Glück, ich habe gerade ein Praktikum bei einem Neurologen gemacht. Ich habe ein Praktikum gemacht und war dort sozusagen total vor Ort und hatte so ein Glück, dass der das gleich durchgezogen hat und mich untersucht hat und mich dann eben auch auf eine Copaxone, ne, Therapie, mhm, also eine Spritzen, eingestellt hat. Aber das brauchte dann eine Zeit, ehe ich mich dazu entschieden hatte. Also das habe ich erst ab September dann gemacht, 2005. Und was ich aber gleich gemacht habe, was mir völlig klar war, also ich war jetzt zuerst völlig überzeugt, ich habe zu viel gearbeitet und es ist völlig klar, dass ich jetzt meinen Körper eine Grenze setzt und es ist alles nur psychosomatisch und ich weiß mir da zu helfen. Naja, bis ich dann eben meine Läsionen sah im Gehirn und meinen Liquorbefund und das war dann schon ziemlich happig. Ja, aber so ist es eben mit solchen Einbrüchen. Ne? Man ändert sich erst, wenn wirklich ein Hammer kommt. Und was ich aber gemacht habe, noch bevor ich mich angefangen habe zu spritzen, war, dass ich im April 2005 halt in die Yogaschule in Dresden ging, zu Christiane Möller-Brennig nach Altwachwitz und habe mich dort angemeldet beim Kurs und habe dort seit April 2005, ich glaube 3 Jahre hintereinander, war ich einfach nur beim Steffen und habe einen Grundkurs gemacht. 3 Jahre hintereinander, einfach nur. Und ich hatte schon eine ganze Weile mich mit dem Gedanken beschäftigt, Yoga zu machen. Aber wie das so ist, ne, wenn man im Rad ist, dann ist keine Zeit dafür. Und das war wie, das ist jetzt genau der Punkt und das machst du sofort anders. Ne? Naja, und so mache ich eben seit April 2005 Yoga. Mehr oder weniger intensiv, aber am Ende, also es gehört einfach total inzwischen mit zu meinem Leben dazu. Ne? Ich kann es mir auch ohne Yoga gar nicht vorstellen, aber ich wusste zu Anfang überhaupt nicht, was ich da, ne? Ich wusste nur, ich mache Yoga und ich ging jedes Mal nach Hause und dachte, aha, so ist es also, aha. Und ich konnte es nicht beschreiben und ich konnte auch keinem wirklich sagen, was ich da gut dran finde und warum ich das mache. Ich wusste nur, das ist gut, dass ich dort einmal in der Woche 1,5 Stunden zum Steffen gehe und mache, was er sagt. Also das war für mich auch so eine Entlastung, dass ich hingehen konnte und ich musste nicht nachdenken, ich musste einfach nur tun. Und eben dieses Loslassen üben, dieses Denk an nichts anderes, achte nur auf deinen Atem. Das hat mich schon von Anfang an sehr fasziniert, ne? Dass ich tatsächlich ja, durch diese bloße Atembetrachtung dann alles, was so vordergründig ist und was dich so, ne, so beschäftigt, was, dass das dann einfach ein Stück weg, wegrückt von dir. Ne? Ja, genau. Das war mein Start. Mhm.
Das also war mein im Prinzip Start. War die Diagnose, war der Auslöser dafür, dass du das, was du eigentlich schon lange vorhattest, nämlich dich zum Yoga zu bewegen, dann auch umgesetzt hast?
Ja, ja, ja. Also ich kann dir gar nicht sagen, also ich wusste nur, Kollegen haben Yoga gemacht, die haben die sogar in der Beratungsstelle gemacht, immer am Mittwoch vor dem Team hatten die Yoga gemacht, das fand ich großartig, aber ich habe das in unserem Team nicht hingekriegt und die hatten auch jemanden, der zu denen kam und so. Und warum es jetzt Yoga sein muss, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich wusste nur, es ist Zeit, dass ich was tue, dass ich was für mich tue und zwar nur für mich alleine. Das war ganz wichtig.
Und wie hat sich es dann weiterentwickelt?
Naja, und dann sind daraus eben, ja, also ich habe 3 Grundkurse gemacht beim Steffen, immer donnerstags abends, 20 Uhr, donnerstags abends. Ich weiß auch noch, das war auch eine Zeit, ich habe das dann ja weitergemacht. Ich hatte ja Praktikum und Ausbildung und meinen Beruf. Ich habe also 3 Tätigkeiten gehabt, ne, zu dieser Zeit. Da habe ich auch weitergemacht, wobei alle gesagt haben, dass ich verrückt bin, das weiterzumachen. Also es war für mich sowas von klar, dass ich meinen Weg weitergehe, ob ich nun ein MS habe oder nicht, ne, so.
Hat sich die MS dann irgendwie bemerkbar gemacht oder hat das,
ist das Schöne war, aufgehört? Das Schöne war, nee, die hat dann aufgehört. Und zwar im Dezember kamen die Symptome und ich denke mal im April, spätestens im Mai, waren die Symptome weg. Ne? Und ich war dann wirklich tatsächlich bis 2009 September symptomfrei. Ne? Da war nichts. Bis auf dass ich eben dem MRT jedes Jahr, alle halben Jahre gesehen habe, dass ich mehrere Läsionen mehr habe. Also die Läsionen im Gehirn, das war aktiv, ne? Die Krankheit war weiter aktiv. Genau. Ja, naja, und dann bin ich zum Yoga gegangen und dann habe ich angefangen, irgendwann nach Fortbildung zu gucken, die dort ja immer auslagen. Aber erstmal war mir das einfach alles zu viel. Ich wollte einfach nur einmal in der Woche Donnerstagabend Yoga machen gehen. So fing ich an, genau. Ja, naja, und daraus wurden dann, inzwischen sind es ja wirklich viele Jahre geworden, da bin ich ja dann gewechselt zu Katharina, ne, oder auch zu Christiane zeitweise, aber bin ja doch am Ende bei Katharina geblieben in der Gruppe, in dem fortgeschrittenen Kurs, den ich ja nun schon seit Jahren mache und wo ich daran teilnehme. Und dann habe ich mir eben immer gegönnt, einmal im Jahr, das mache ich glaube ich auch schon seit über 10 Jahren, diese Seminar mit dem Patrick Tomatis, ne, wo ich immer daran teilnehme. Und ja, das ist so das, und das ist ganz konkret das, was ich yogamäßig mache. Dann ist es natürlich meine beruflich, ne, als Psychotherapeutin, wo die Achtsamkeit auch dazu gehört. Ne? Dann habe ich einen MBSR-Kurs gemacht, genau, und das war auch spannend, auch bei Katharina und ihrem Mann zur damaligen Zeit, genau. Und da weiß ich noch, da hatte ich dann am Ende von dem MBSR-Kurs, hatte ich dann so eine Ahnung, jetzt weiß ich, was Yoga bewirkt oder so. Irgendwie so war das so ein Aha-Effekt, ne? Naja, und so hat sich das im Grunde genommen von Jahr zu Jahr in meinem Leben etabliert, ne? So dass es jetzt, also ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, als dass ich aus Yoga verzichten geht überhaupt nicht, ne? Es ist ein Teil meines Lebens geworden, wenn ich richtig gut bin, dann mache ich es eben wirklich 5 Tage die Woche, jeden Morgen. Aber ich bin nicht immer richtig gut. Was ich immer wirklich mache, ist mit wenigstens diese Wochenkurse, ne, dieses 1,5 Stunden im Blauen Haus in Dresden oder jetzt per Zoom. Das versuche ich und vielleicht noch 1 oder 2 Mal Yoga, ne, wenn ich so einigermaßen zufrieden bin. Aber richtig wohl fühle ich mich eigentlich immer nur, wenn ich es jeden Morgen mache. Und wenn es nur 1/2 Stunde ist. Aber ich habe es auch total gerne am Wochenende, dass ich dann auch einfach 1,5 Stunden Yoga mache. Ne? Dann die ganze Batterie an Übungen, die ich so habe. Und es ist also der Haupteffekt, den ich spüre, ist, dass ich, ja, ich denke, ich bezeichne das jetzt immer so, ich bleibe geschmeidig. Ne? Ich bleibe mit meinem ja nun auffälligen Gang und mit meinen angespannten Muskeln und auffällig angespannten Muskeln beim Gehen. Ich bin in den Situationen immer wieder schaffe ich es, meine Geschmeidigkeit wiederherzustellen. Und auch meine Kompetenz, wenn ich falle oder so, wie ich mich auffange oder so. Also da fühle ich mich schon auch sehr, sehr beweglich in meiner Instabilität. Ne? Mhm, genau.
Das heißt also, deine MS hat sich schon weiterentwickelt, aber du hast das Gefühl, dass du es immer wieder ein bisschen einfangen kannst?
Ja. Naja, also sie hat sich in den letzten, würde ich schon sagen, 3-4 Jahren deutlich, also es ist einfach deutlich geworden. Es ist inzwischen eine sekundär progrediente MS, ne? Diagnose, die ich habe. Und irgendwann ist die Schwelle, du selbst spürst es ja viel eher, dass was los ist, aber irgendwann ist die Schwelle, dass es nach außen sichtbar ist, ne? Die ist überschritten. Und die ist vor 3-4 Jahren war die einfach so deutlich und spürbar und sichtbar, dass ich jetzt natürlich auch schon, das ist schon hart auch in den letzten 2-3 Jahren, das zu merken, dass ich eben auch die Übung, die ich total liebe beim Yoga, ne, manche Übungen, die fallen mir dann richtig schwer.
Was denn zum Beispiel?
Und da, eine Boothaltung zum Beispiel fällt mir schwer, ne. Das ist, und wenn ich dann merke, wenn du in einer Brücke bist, ne, und dann willst du ein Bein hochheben, ne. Diese Übung, ne, mit meinen Fußhebern und Kniebeugern, das sind ja die Muskeln, die nicht richtig angesteuert werden. Oder überhaupt die Beine, gestreckt die Beine anheben oder die Beine gestreckt in der Höhe halten. Und zwar nicht gewinkelt, sondern gestreckt. Das sind alles Übungen. Das tut es mir immer richtig leid, aber ich schaff's nicht. Und da zu üben, ne, das ist schon in den letzten Jahren eine größere Herausforderung für mich geworden, dass ich ganz bewusst auch in diese Schwäche gehe und das annehme und akzeptiere, dass ich das jetzt eben nicht so gut kann, wie ich gerne möchte. Weil lange Zeit habe ich beim Yoga so sehr geliebt, dass es nie aufgefallen ist, dass ich nicht richtig fit bin. Weil diese ganzen herrlichen Dehnübungen und das ich liebe die Dehnübung viel mehr als die Kraftübung. Aber ich habe mich so sicher gefühlt und so gut aufgehoben in der Gruppe und habe immer so das Gefühl gehabt, ich kann einfach mithalten oder ich kann das auch wie andere auch. Und das merke ich jetzt natürlich schon die letzten Jahre, 2 Jahre, dass ich eben bestimmte Übungen nicht mehr kann. Ne? Das ist, oder eben nur eingeschränkt kann. Ne? Den Helden bin ich total stolz, den kann ich immer noch, ne? Aber wackelig ohne Ende. Ne? Und das ist ja, oder die Standwaage, ne, die ging früher schon, auch wenn auch mit Festhalten, aber das ist eben, ich kann die Beine schlecht anheben. Ne? Seitlichen Stand, ein Bein, ne, abspreizen, ne, und so, das sind alles solche Übungen, wo meine Grenzen halt deutlich spürbar werden. Ne? Mhm.
Und die du aber trotzdem weiter übst.
Aber das ist, also es ist für mich gerade, naja, ich sage mir schon auch inzwischen, Yoga für jemanden, wenn die Übungen alle leicht gehen, das kann ja jeder.
Da hast du recht.
Das kann ja jeder, aber wenn du merkst, wo die Grenzen sind, und zwar nicht nur die Grenzen so zu richtig gut oder sehr gut oder so, oder gut und sehr gut, sondern wirklich die Grenzen, kann ich die Übung überhaupt machen? Oder wie weit kann ich in die Übung reingehen? Wie minimal, ne? Dass ich sie trotzdem versuche. Ne? Also das ist schon... Das ist so die Herausforderung jetzt eigentlich.
Absolut, absolut. Und sag mal, wenn du abends zum Yoga kommst, ja, zur
Yoga-Stunde. Ich gehe morgens und am liebsten um 8.
Am Morgens früh machst du Yoga. Und wenn du da hinkommst und erstmal Yoga machst und dann wieder aus dem Yoga rausgehst, hast du da einen Unterschied? Nach dem Yoga?
Ja, ich gehe immer innerlich in Balance mit raus, also ne, innerlich in Balance. Und früher war es so, dass ich sowohl innerlich als auch äußerlich in der Balance war. Jetzt kann ich äußerlich die Balance nicht immer so gut halten. Aber innerlich gehe ich immer mit so ganz weiten Atem und offenem Herzen raus. Also wirklich die Tage kannst du abzählen, wenn ich vom Yoga gehe und irgendwie trotzdem irgendwie angespannt bin oder so. Bin ich wirklich nie. Also das ist ein riesengroßer Gewinn durch diese Atemübung ja auch, die Katharina ja immer noch anschließt, ne? Diese Pranayamas, das ist einfach, ne? Also diese Mischung aus Pranayama und Asanas, das ist einfach total, total schön. Ne?
Das heißt, die Wirkung, die du spürst, ist auf der einen Seite emotional, geistig, ne? Und das Körperliche ist da, aber ist nicht ganz so ausgeprägt mehr wie früher.
Ist nicht ganz so ausgeprägt, wobei Ich bin, also es ist so, dass wenn ich mich anstrenge oder so, weil gerade auch so, wenn ich in die Standübung reingehe, ne, oder im Stehen die Übung, das ist immer so, wie als wenn ich da ausgesaugt werde. Meine Neurotransmitter sind dann plötzlich weg und dann, ne, nach einer bestimmten Zeit. Und wenn ich dann eben wieder zu meinem Auto gehe, dann merke ich, dass meine Beine erstmal noch wackeliger sind, weil ich sie halt angestrengt, ich habe sie einfach belastet, ne, in den anderthalb Stunden. Und das ist, aber das weiß ich ja, das ist ja nun eben einfach meine Aufgabe. Aber es ist diese Weite im Herzen, die ist möglicherweise sogar noch weiter geworden. Ne? Ja. Aber was ich sagen wollte, wo ich im Großen, also wirklich auch bei dem sonst schleichenden, zunehmenden Defiziten, die ich spüre, ne, habe ich jetzt, ich hatte ja einen Schulterbruch im Sommer, ne? Da habe ich mir die rechte Schulter gebrochen und mit Operation und war 4 Monate auch zu Hause und habe aber. Ich weiß es nicht. Ich glaube, eine Woche, nachdem ich aus der Klinik kam oder ein paar Tage danach, angefangen, mich hinzusetzen und Yoga zu machen. Also was ging, ne? Erstmal so mit Arm und so, aber das war wie ein Sog. Ich muss endlich mich hinsetzen und meine Ruhe haben, dass ich anfangen kann, Yoga zu machen. Und mein Arm ist gigant, also es ist unglaublich, ne? Nach einem Dreivierteljahr, also es ist unglaublich. Also,
toll.
Da denke ich, da ist einfach auch dieser Bruch, ne, der ist dort einfach auch auf, glaube ich, sehr, sehr beweglichen Boden getroffen. Da war einfach, glaube ich, auch ein Körper und da waren auch Muskeln, die einfach auch gedehnt waren und getrainiert waren. Und ja, das habe ich also richtig gut weggesteckt. Das habe ich mit links gemacht, aber es war überhaupt kein Problem, diesen Schulterbruch dort wieder, also meine Schulter wieder in Gang zu bringen. Ne? Und wenn ich jetzt meine Übung mache, also ich bin so stolz, ja, dass das also fast weg ist. Cool. Ne? Nicht mal ein Jahr. Also das hat mir wirklich total viel Spaß gemacht, das mir zu beweisen, ne? bei meiner harten Arbeit mit meinen Beinen, ne, die zu fordern und eben nicht zu überfordern, aber dass ich so wie nebenbei meine Schulter habe heilen lassen und habe die Übung einfach weitergemacht. Ne?
Ja. Toll. Ja, super. Du, vielen, vielen Dank, dass du das so erzählst. Und sag mal, gibt es noch irgendwas, was du mitgeben möchtest den anderen Yoga-Lehrern, Yoga-Therapeuten oder vielleicht auch anderen Menschen, die eben auch so eine Diagnose kriegen?
Na, anfangen, ne? Anfangen. Und das eine ist anfangen, ne? Dieses und mit einer wirklichen, also ja, mit dem Vertrauen in wirklich, und wenn es 10 Minuten sind, also wirklich Vertrauen in die ganz kleinen Schritte, ne? Und dann dieses, wenn nichts mehr geht, aber atmen, sitzen und atmen, sitzen, einfach nur sitzen und atmen. Es geht immer. Und diese, also Dreiecksatmung, das ist ja zum Beispiel mein Lebenselixier geworden, in jeder Lebenssituation, wenn es in irgendeiner Weise angespannt wird, ne, dass ich die Wechselatmung mache. Ne? Also das ist, ne, ob nun mit oder ohne, ist egal, ob nur in einer Vorstellung oder, das ist wirklich, ja.
Vielen, vielen Dank, du, das ist ganz toll. Vielen, vielen Dank, dass du das alles so erzählt hast und jetzt geteilt hast und vielleicht wird mal irgendwie dann jemand, der dir jetzt zugehört hat, sich nochmal bei dir melden. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ich durfte deine E-Mail im Zweifel weitergeben. Ja. Also wer jetzt eine Frage hat, darf sich per E-Mail bei mir melden und das schicke ich dir weiter, kannst du rückmelden.
Gerne.
Mhm. Ja, ganz, gerne. Ganz vielen Dank und alles, alles Gute dir. Ganz vielen viel Dank, Sonne, ja. Ganz viel Kraft und es ist so toll, dich zu kennen.
Danke gleichfalls.
Alles Danke. Gute. Tschüss. Tschüss. Da sind wir wieder. Ich denke schon echt eine beeindruckende Persönlichkeit, die wir da kennenlernen durften und fragen durften. Und ich fand, sie hat es auch geschafft, die Bedeutung, die der Yoga hat für sie therapeutisch, zu den verschiedenen Stadien der Erkrankung auch sehr gut zu beschreiben. Dass es gar nicht unbedingt in der Yogatherapie immer nur um Heilung geht und darum, dass alle Symptome weg sind, sondern dass es um ganz andere Dinge geht. Und je weiter man vorankommt, desto mehr geht es um diese anderen Dinge. Ja, soweit unser gemeinsamer Impuls für den heutigen Tag. Gibt es da irgendwie Fragen oder Bemerkungen dazu?